etwas über das Gestorbensein sagen. Und wir wollen dazu zunächst aus Galater 2 einige Verse lesen. Wir lesen Galater 2 von Vers 19 an. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Liebe Brüder und Schwestern, es wird uns, jedenfalls uns in Deutschland, manchmal der Vorwurf gemacht, wir sprechen eine Sprache, die fernstehende Menschen nicht verstehen könnten. In manchen Punkten stimmt das. In unseren Liedern und Gebeten kommen Wörter vor wie Kleinod und köstlich oder droben. Damit kann ein Fremder nicht viel anfangen. Dann ist da das Wort Haushaltungen. Das wird hauptsächlich in der Lehre vorkommen. Das findet sich im Neuen Testament nur einmal. 1. Timotheus 5, Vers 14. Und da heißt es, dass die jungen Witwen ihre Haushaltungen versorgen sollen. Hat also absolut nichts mit dem Gedanken zu tun, dass es verschiedene Perioden gibt. Dann ist da der schreckliche Ausdruck Knie beugen. Der ist nach meiner Überzeugung ein reiner Übersetzungsfehler. Da sollte man ganz einfach schreiben, niederknien. Und dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Aber man wirft uns noch mehr vor. Man sagt uns Begriffe wie Buße, Rechtfertigung, Welt, Fleisch, gestorben sein, die werden alle nicht zu verstehen. In etwa ist das richtig, aber die Begriffe müssen wir einfach gebrauchen. Jedes Fachgebiet hat seine eigenen Begriffe. Sowohl der Wetterprophet hat seine Ausdrücke, als auch der Sportler oder der Jurist. Und da darf man sich nicht wundern, wenn Gott, der uns große neue Dinge mitteilt, nicht in der Sprache unseres Alltags spricht. Natürlich wollen wir versuchen, diese Ausdrücke dann auch zu erklären. Und so wollen wir heute Abend einmal nachdenken darüber, was das Wort sagt. Ich bin mit Christus gestorben. Zunächst wollen wir uns davon überzeugen, dass der Ausdruck auch an anderen Stellen steht. Ich meine, das sollte man immer tun, dann erkennt man, ob es ein allgemein gebrauchter Ausdruck ist oder ob er nur an dieser einen Stelle erscheint. Wir finden das Wort vom Gestorbensein in Römer 6 in den ersten Versen. Wir wissen ja, dieses Kapitel sagt uns viel über die Taufe. Und dazu gehört ja auch dieser Begriff. In Römer 6, Vers 6 lesen wir, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. In Vers 8 lesen wir, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Dann finden wir den Ausdruck wieder in Kolosser 3, Vers 3. Da heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Nun müssen wir uns fragen, was heißt denn das? Ich halte es für absolut falsch, wenn einer sagt, ich weiß nicht, was es heißt, aber wird wohl irgendetwas bedeuten. und dann weiterliest. Ich glaube, da kann uns Nikodemus ein Vorbild sein. Als der Herr Jesus ihm sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden, da hat Nikodemus nicht gesagt, ich verstehe kein Wort, aber lass den Rabbi mal weiterreden. Er hat ihn unterbrochen und hat gefragt, was soll das? Und er hat den Ausdruck zunächst einmal ganz wörtlich genommen und der Herr hat ihm dann manches erklärt. Paulus sagt nun, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Auf der anderen Seite war Paulus ein außerordentlich vitaler Mann. Dieser Mann, der von sich sagt, er wäre gestorben. Ich will drei seiner eigenen Aussagen zitieren. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt er, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das ist doch sehr erstaunlich, wenn er gestorben war. Dann in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden von euch mit Tränen zu ermahnen. Ein noch stärkeres Wort steht in Philipper 3, wo es von Vers 14 an heißt, eines aber tue ich, vergessend was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Hier haben wir also einen ganz großen Widerspruch. Auf der einen Seite war Paulus ein außerordentlich aktiver Mensch und auf der anderen Seite sagt er, ich bin gestorben. Fragen wir uns also, was er meint. Wenn wir genau lesen, dann sagt er nicht, ich bin gestorben, sondern er sagt das immer in einer bestimmten Verbindung. Er sagt zum Beispiel, ich bin dem Gesetz gestorben. Da ist also ein Sektor, das Gesetz, für den war Paulus gestorben. Dann sagt er in Galater 6, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Dann spricht er davon, dass er der Sünde gestorben ist. Dann, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und der Herr hing doch am Kreuz lange Jahre, bevor Paulus zum Glauben kam. Dann schreibt er, dass der alte Mensch mit gekreuzigt worden ist. Also das Sterben, von dem Paulus spricht, bezieht sich keineswegs auf den Menschen, sondern auf einen ganz bestimmten Teil. Und es ist nun unsere Sache herauszufinden, was denn gestorben ist. Paulus sagt hier, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich. Ich bin sicher, dass wir da das Ich betonen müssen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er hatte einen neuen Chef bekommen. Er selber war abgetreten als Herr seines Lebens. Und er sagt, ich bin gekreuzigt. Christus lebt in mir. Und dass er noch lebt, geht ja daraus hervor, dass er sofort anschließend sagt, was ich aber jetzt lebe, im Fleische, lebe ich im Glauben. Was bei Paulus gestorben war, war seine Selbstständigkeit gegenüber Gott. Die war weg. Und nichts anderes soll sterben. Es soll das sterben, was ein Gegner Gottes ist, was uns daran hindert, Gott zu gefallen. Es ist wie mit einer Krebsbehandlung. Es gibt ja eine Krebsbehandlung durch Strahlen. Diese Strahlen sind Todesstrahlen. Die sollen aber nicht den Patienten töten. Die sollen nur die Krebszellen töten. Dass das nicht so genau gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Absicht ist, nur diese Zellen zu töten, nichts anderes. Und genauso ist es bei unserem Gestorbensein. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, was ist denn das Wesen der Sünde? Wir haben ja alle Vorstellungen von Sünde und es gibt Dinge, die wir selbstverständlich als Sünde bezeichnen, aber wir wollen uns jetzt einmal nach Römer 1 ausrichten und uns ansehen, was da gesagt wird. In Römer 1 werden viele schreckliche Sünden aufgezählt. Aber wenn wir sie genau besehen, dann ist das gar nicht das Wesen der Sünde, sondern das sind alles Folgen der Sünde. Ich will die einmal lesen. Römer 1, 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden. Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit und so weiter. Was das Wesen der Sünde ist, die sind ja alles die Folgen, wird uns in Vers 21 gesagt, wo es heißt, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Und weil sie in diesem Punkte versagten, darum hat Gott sie auf den anderen Gebieten dahingegeben und all diese bösen Dinge, die sie taten, waren die Folge ihrer eigentlichen Sünde und die Folge ihrer eigentlichen Sünde oder die eigentliche Sünde bestand darin, dass sie Gott nicht als Gott verherrlichten und ihm nicht dankten. Das ist also das, was Gott von uns erwartet. Wir gehen gern in die Gefängnisse und verkündigen den Strafgefangenen das Evangelium. Und bei den Leuten hat man in einem Punkt keine Schwierigkeiten, obwohl sie den überhaupt nicht verstehen. Ich hatte einmal Gelegenheit, an einem Nachmittag mit 5, 6 jungen Männern zu sprechen, die alle noch 1, 2 Jahre oder länger absitzen mussten. Und wenn ich sie dann fragte, ist ihnen denn bewusst, dass sie ein Sünder sind, dann lächelten sie und sagten, gewiss, gewiss, sonst wäre ich ja nicht hier. Wenn ich dann sagte, nein, nein, so meine ich das nicht. Ich selbst bin auch ein Sünder. Ach was, sagten die, sie können ja gleich wieder weggehen. Die waren nicht in der Lage, die Vorstellung Gottes anders zu sehen, als mit den Augen des Staatsanwaltes. Das konnte man denen schlecht beibringen, dass auch der normale Mensch vor Gott ein Sünder ist. Und es geht darum, ob wir verstehen, dass unser biederer Nachbar, der keine Schulden hat, der sich nicht betrinkt, der nicht flucht, der seiner Frau nicht untreu ist, dass der auch ein Sünder ist. Weil er das eine nicht tut, er erkennt Gott nicht an, er gibt Gott nicht seinen Platz. Gott erwartet von jedem Menschen Dank und Anbetung. Ein guter Weg, um zu erkennen, was Sünde ist, ist der, sich einmal dem ersten Sündenfall zuzuwenden. Adam und Evas Fall war keineswegs der erste. Lange vor ihnen fiel ein anderer in Sünde. Und dieser andere war ein Engel, Luzifer, der Lichtträger, einer der vornehmsten Engel Gottes, und der hat sich gegen Gott empört. Worin das bestand, lesen wir in Jesaja 6, 14, Vers 14. Jesaja 14, Vers 14. Da heißt es: Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Das klingt außerordentlich harmlos. Man möchte meinen, nun, das ist doch nicht gar so schlimm. Die Welt kann dann doch auch noch weiterlaufen. Der Teufel hat nicht gesagt, ich will jetzt ein großer Unruhestifter werden. Er hat nicht gesagt, ich werde Streit in die Familien bringen. Ich werde die Völker gegeneinander aufhetzen. Ich werde Menschen veranlassen, einander zu betrügen und zu bestehlen und sogar umzubringen. Alles nicht. Nein, nein. Er hat nur gesagt, ich will mich gleich machen dem Höchsten. Aber das heißt doch, wenn er dem Höchsten gleich ist, dass der Höchste nicht mehr über ihm ist. Dass er sich also jetzt neben Gott stellt. Dass er Gott den Gehorsam kündigt. Dass er sagt, es gibt jetzt zwei Chefs im Weltall. Der eine ist Gott und der andere bin ich. Gott sitzt auf seinem Thron, ich auch. Ich bin bereit, mit Gott zu verhandeln. Vielleicht können wir uns verstehen. Gute Zusammenarbeit. Aber ich bin selbstständig. Und dieses Verlangen, Gott gegenüber selbstständig zu sein, das ist das Wesen der Sünde. Denken wir jetzt an Adam und Eva. Die Schlange sagte ihnen, des Tages, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das war ein Gedanke, der faszinierte sie. Sein wie Gott. Wir Menschen haben alle das Verlangen, oben zu stehen. Und dem Verlangen erlagen sie einfach. Das ließ sie alle Vorsicht außer Acht lassen. Das ließ sie dem Wort der Schlange mehr glauben als dem Wort Gottes. Die Schlange bot das, was sie haben wollten. Und das ist für uns auch die große Gefahr, dass wir dem glauben, der uns das bietet, was wir haben wollen. Und nun kommt eine erstaunliche Erfahrung, die ich noch gar nicht recht auszuwerten vermag und über die ich auch nie was Rechtes gelesen habe. Die Schlange hatte gesagt, eure Augen werden aufgetan und sie wurden auch aufgetan. Bloß das, was sie dann sahen und erkannten, das war so jämmerlich wenig, dass es sie keineswegs näher zu Gott brachte. Sie erkannten lediglich, dass sie nackt waren. Und jetzt waren sie nach der Drohung Gottes, dem Tode verfallen, und damit sie nicht von dem Baum des Lebens aßen, offensichtlich nur aus diesem Grunde, trieb Gott sie aus dem Garten Eden hinaus. Wenn wir die Bibel recht verstehen, dann nimmt Gott für sich in Anspruch, dass er der Einzige ist, der herrschen kann und soll, beziehungsweise der Sohn Gottes auch. In 1. Korinther 15 von Vers 25 an lesen wir von unserem Herrn, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Der letzte Feind, der ihn weggetan wird, ist der Tod. Das zeigt uns, in welchen Dimensionen dieser Kampf geführt wird und um welche Herrschaft es geht. Und dann heißt es weiter, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Zwischen dem Vater und dem Sohn gibt es nie Differenzen. Und der Vater kann dem Sohn getrost alle Macht übergeben, damit der Sohn die Aufgabe löst, die ihm aufgetragen ist. Und nachdem der Sohn alles durchgeführt hat, unterwirft er sich selbst dem, der ihm alles unterworfen hat. Und dann bleibt als alleiniger Herrscher Gott. Nach dem Gedanken Gottes sind Voraussetzung für das Herrschen vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Liebe. Und Gott ist der Einzige, der diese beiden Dinge mitbringt. Und darum lesen wir in der Offenbarung, als Gott die Herrschaft antritt, dass da große Freude herrscht. Ich will einmal Offenbarung 11 lesen, die Verse 16 und 17. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Bis heute herrscht Gott noch nicht. Gott lässt viele Dinge laufen, die gegen seinen Willen geschehen. Er sorgt zwar dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber Gottes Wille wird an allen Ecken und Kanten übertreten. Gott ist der Einzige, der wirklich herrschen kann, weil er die beiden Voraussetzungen mitbringt, Gerechtigkeit und Liebe. Fast alle Menschen möchten herrschen. Auch im religiösen Raum gibt es die immer wieder. Aber wir sind nicht zum Herrschen berufen. Das Wort Gottes spricht nur davon, dass es die Gabe des Regierens gibt. Das ist etwas ganz anderes. Und wenn der Apostel Paulus einmal von der Macht spricht, die der Herr ihm gegeben hat, so läuft das auch nicht auf Herrschen hinaus. Ich will das einmal lesen aus 2. Korinther 13, Vers 10. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf dass ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat, zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Also der Herr hat Paulus Gewalt gegeben, aber eine Gewalt zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Und der Herr Jesus sagt uns, dass wir Brüder sind. Und er sagt uns auch, wer die Leitungsstellen hat. Das steht in Matthäus 23, Vers 8. Da heißt es: Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Hier sehen wir also, in der Gemeinde sind die drei Führungsstellen besetzt. Christus ist der Meister, der Heilige Geist ist der Lehrer und Gott ist der Vater und wir sind Brüder. Und ich bin der Ansicht, dass die Stellen sehr gut besetzt sind. Und wir haben überhaupt keine Veranlassung, daran zu rütteln und andere Spitzen einzusetzen. Aber das ist, was man durchaus nicht haben will. Der Mensch in seinem Ehrgeiz sucht immer eine Möglichkeit, oben zu stehen. Und auch im religiösen Raum gibt es ja viele vornehme Posten zu vergeben. Denken wir nur an den Begriff ein Kirchenfürst. Das ist auch schon ein hohes Tier, das mit gemessenem Schritt in wallendem Gewand beim Klang der Orgel hereinkommt und sich von allem bestaunen lässt. Das ist ganz und gar nicht nach Gottes Gedanken. Aber der Mensch wird von einem furchtbaren Ehrgeiz geplagt. Das finden wir auch in der Bibel, und zwar sehr deutlich. Ich will einige Beispiele nennen. Der erste Mensch, dem Adam und Eva das Leben schenkten, war Kain. Und Kain muss wohl ein rechter Kerl gewesen sein. Als er geboren wurde, hat Eva gesagt: Einen Mann habe ich erworben vor Jahwe. Als Abel geboren wurde, hat sie ihm den Namen Abel gegeben. Und das heißt Hauch oder Nichtigkeit. So können wir also davon ausgehen, dass Abel ein schwächliches Bürschchen war und Kain war vielleicht ein rechter Athlet. Und nun haben die beiden Gott geopfert, und wir müssen ganz klar sagen, es war der Gedanke von Kain. Abel hat sich angeschlossen. Aber Gott hat auf das Opfer von Abel gesehen und das von Kain nicht angesehen. Und das hat Kain so wütend gemacht, dass er Abel totgeschlagen hat, obwohl Gott ihn noch gewarnt hat. Man muss sich das einmal vorstellen. Da opfern zwei und Gott sagt, Abels Opfer, prima, Kain, nix. Kann der nicht verkraften, schlägt sein Bruder tot. Der hat ihn nicht bedroht, der hat ihm nichts Übles getan, nur er ist vorgezogen worden, schlägt ihn tot. Jahrhunderte später haben wir eine zweite erschütternde Szene. Da ist Jakob, er hat 11 Söhne. Jakob hatte 4 Frauen, in Wirklichkeit wollte er die 4 gar nicht, er wollte nur eine. An der hing er. Die anderen hatte man ihm so nach und nach angedreht. Und von der einen hatte nun endlich einen Sohn. Und an dem hing sein ganzes Herz. War sicherlich nicht richtig. Ein Vater soll seine Kinder gleich behandeln. Jakob zog Josef vor. Und die Reaktion? Wir lesen, die anderen 10, die haben Josef gehasst. Und es heißt, sie vermochten nicht, ihn zu grüßen. Nicht, sie grüßten ihn nicht. Das brachten die nicht mehr fertig. Dann haben sie beschlossen, ihn umzubringen. Und durch Gottes Führung wurde es verhindert. Und er wurde nur als Sklave nach Ägypten verkauft. Ein drittes Beispiel. Saul ist König geworden in Israel. Großer Sieg errungen. Die Frauen kommen im Reigen und singen, Saul hat seine Tausende erschlagen. Da wird seine Brust geschwollen sein. Was bin ich für ein Kerl? Vielleicht hat er gar keinen erschlagen, das spielt ja keine Rolle. Dann kommt die zweite Strophe und David seine Zehntausende. Hat er nicht verkraften können. Am Abend hat er versucht, David umzubringen. Das sind wir Menschen. Ich muss ausdrücklich sagen, dass Ehrgeiz nötig ist. Unbedingt. Ich las vor Monaten den Satz in einer Wirtschaftszeitung, ein Mann ohne Ehrgeiz ist eine Pflaume. Das ist schon richtig. Ich kann jede Frau nur bedauern, deren Mann absolut keinen Ehrgeiz hat. Aber wenn er überspitzt ist, ist er etwas Grauenhaftes. Ich will 2 Beispiele aus der Geschichte bringen. Von Alexander, den viele den Großen nennen, wird berichtet, dass er nach einem Sieg über die Perser gesagt hat, was tue ich nicht alles, damit die in Athen von mir sprechen? Man stellt sich das mal vor. Von Hitler Adolf habe ich selber eine Rundfunkrede gehört, in der er gesagt hat, ich kann es nicht ertragen, der Vertreter eines zweitklassigen Volkes zu sein. Weil er das nicht ertragen konnte, mussten Millionen Menschen rüsten, Millionen Menschen in den Krieg ziehen und Millionen Menschen ihr Leben lassen. Er konnte das nicht ertragen. Dann wieder zurück zum Neuen Testament. Pilatus erkennt, dass die hohen Priester Jesus aus Neid überliefert haben. Ich kann mir das vorstellen. Die werden eine fanatische Wut auf den Mann gehabt haben. Der brauchte nicht mal in eine Stadt zu kommen. Der ging einfach an den See. Leute kamen ihm nachgerannt. Und wahrscheinlich waren die Synagogen so leer wie heute die Kirchen. Und dann stand der Rabbi am Ausgang und sagte, du kommst ja so selten. Dann sagte der Israelit, machst nicht immer so lang. Und dann waren die wild, dass der andere den Zulauf hatte. Aus Neid überliefert. In Korinth ging es weiter. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas. Jeder suchte sich einen raus. An den hängte sie und sagte, meiner ist aber besser als deiner und darum bin ich etwas mehr. Das ist unser elender Ehrgeiz. Wir müssen eins sehen, ich sage vorsichtigerweise fast alle Sünden, vielleicht sind es alle, kommen von einem natürlichen Bedürfnis. Saufen kommt eindeutig vom Trinken. Und trinken ist etwas ganz Natürliches. Er kennt Gott an. Schlemmerei kommt vom Hunger. Hurerei vom Geschlechtstrieb, den Gott gegeben hat und der nötig ist. Alles richtig. Wir sollen auch sparsam sein, aber nicht geizig. Es geht immer darum, die Grenze zu finden. Und die ist doch schwer. Und wir sind immer so sehr darauf bedacht, uns selber nach vorn zu spielen. Und daher kommt die ganze Not. Nun ist der religiöse Ehrgeiz der allerstärkste. Wer in Glaubenssachen eine feste Meinung hat, der will die auch aufrecht erhalten. Und der kann außerordentlich schwer davon ab. Es kommt sehr selten vor, dass religiöse Spaltungen rückgängig gemacht werden. Meine Meinung, das bin doch ich. Und meine Meinung kann doch nicht. Wissenschaftler unserer Zeit, er lebt ja nicht mehr. Und Max Planck, es hat mal einer von ihm gesagt, er war jahrelang Leiter des Institutes, das später seinen Namen bekam, des Max-Planck-Institutes. Und als solcher kannte er nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die Wissenschaftler. Und Max Planck hat einmal gesagt, eine neue wissenschaftliche Idee gelangt nicht dadurch zur vollen Anerkennung, dass ihre Gegner umschwenken und sagen, das ist richtig, sondern dadurch, dass ihre Gegner aussterben. Überlegen wir einmal, die geben nie nach, nie. Aber allmählich steht die ganze Gruppe aus und die neu heranwachsen, die können dann wieder klar sehen, weil ja nicht ihr Ich mit der alten Rede oder Theorie verbunden war. Dann können die noch klar sehen. Der andere kann das nicht. Das sind erschütternde Dinge, wenn man sich darüber einmal klar wird. Nun wissen wir alle, dass in Galater 5 nicht nur aufgezählt wird die Frucht des Geistes, sondern auch die Werke des Fleisches. Und die wollen wir einmal lesen. Die stehen in Galater 5, Vers 19. Ich bin eines Tages auf den Gedanken gekommen, die einmal zu zählen. Da habe ich etwas Eigenartiges festgestellt. Nach der Elberfelder Übersetzung sind es 16 und nach der revidierten nur noch 15. Nun glaube ich aber nicht, dass wir in der Zwischenzeit besser geworden sind. Das wird wohl eine Übersetzungsfrage sein. Ich will die einmal lesen, Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorher sage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Jetzt habe ich einmal versucht, die 16 zu analysieren. Dann habe ich festgestellt, die drei ersten befassen sich mit Sünden auf geschlechtlichem Gebiet. Da steht Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung. Die beiden nächsten, Götzendienst und Zauberei, haben es ja mit dämonischen Einflüssen zu tun. Und dann die beiden letzten, da steht Trunkenheit und Gelage. Die befassen sich also mit unserer Genugsucht. Das waren jetzt 3 und 2 und 2 macht 7 und 16 weniger 7 macht 9. Mehr als die Hälfte bleibt übrig und die haben es alle mit dem Sünder Ichsucht zu tun. Die will ich mal lesen. Alles Ichsucht. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag. Alle Ichsucht. Das ist der Wesen der Sünde, meine Ichsucht. Das erkennen wir zu wenig. Es wird immer wieder ein Bruder kommen, der durchs Land zieht und vor den sexuellen Verfehlungen warnt. Der Mann hat durchaus recht. Ich muss ihm allerdings sagen, sein Gebiet ist nur mit 3 Punkten bedacht. Jetzt kommt ein anderer her und sagt, nur keine dämonischen Bindungen, daran hängt alles. Hat auch was zu sagen, der hat nur 2 Punkte bei Paulus. Dann kommt ein anderer her und sagt, ja, die Genusssucht, die Sauferei und dann die Mode, auch richtig, 2 Punkte. Aber die 9 Punkte, warum werden die denn nicht genannt? Die sind die allerschlimmsten. Stolz, Neid, üble Nachrede, Habsucht, das sind die Dinge, die viel mehr schaden als das andere. Ja, wenn einer sich betrinkt, das merken wir doch so schnell, dann wird er auch gesucht, Bruder, kannst du nicht machen, ja, weiß ich, und so weiter. Aber wenn einer stolz ist, habsüchtig, selbstsüchtig, wenn er dauernd streitet, das ist die eigentliche Not. Vor einiger Zeit fiel mir ein Buch in die Hand, bedeutende Kanzelpredigten. Ich habe mal so da durchgeblättert, war eine von Berthold von Regensburg, der hat im 13. Jahrhundert gelebt und seine Predigt hieß die 4 Stricke des Teufels. Na, ich dachte, wie schneidest du denn ab, wenn man den an Galater 5 misst? Also Punkt 1 war die Sünde der jungen Leute Unkeuschheit. Punkt 2, die Sünde der Frauen Putzsucht, die machten sich immer besonders fein. Punkt 3, die Sünde der alten Männer Geiz, die bissen auch den letzten Pfennig durch. Punkt 4, die Sünde aller hinausschiebende Beichte. Ja, damit ist er also ein sehr berühmter Mann geworden. Aber für mich steht eins fest, die eigentliche Sünde ist unsere Ich-Sucht. Ich kämpfe für mich, du kämpfst für dich und das Elend ist überhaupt nicht zu beseitigen. Wenn jeder für sich kämpft, dann haben wir zurzeit auf der Erde 5 Milliarden Mittelpunkte. Und wir sollten einen haben, Gott. Und solange wir da nicht hinkommen, dass wir uns Gott ausliefern, dass ich wirklich sagen kann, mein Ich, das ist gestorben. Und in mir lebt Christus. Mein Körper, meine Arme, meine Beine, das funktioniert alles noch. Aber mein Ich, das nicht mehr. Christus lebt in mir. Darum geht es. Die Ich-Sucht zeigt sich natürlich auch in den Gemeinden. Da hat einmal einer etwas sehr Nettes gesagt. Stammt nicht von mir. Viel zu gut dafür. Der hat gesagt, in den meisten christlichen Gemeinden hat Jesus Christus die Stellung eines konstitutionellen Herrschers. Ich weiß nicht, ob ihr noch so einen Kerl kennt. Also eine konstitutionelle Monarchie ist eine Monarchie, bei der die Stellung des Herrschers durch die Konstitution, Grundgesetz oder Verfassung eingeschränkt ist. Wir haben in Europa nur solche Monarchien, ob Belgien, Holland, Dänemark und so weiter. Am deutlichsten sieht man den Unterschied in England. Da ist die Königin. Die wohnt im Buckingham Palace. Riesiges Ding. Daneben hat sie viele Schlösser und Burgen. Sie kriegt bei weitem das meiste Geld. Wenn das Parlament eröffnet wird, dann fährt sie in der vergoldeten Karosse mit 4 Pferden fürstlich vor und verliest die Eröffnungsrede. Aber die Rede ist nicht von ihr. Die hat der Premierminister geschrieben. Zurzeit schreibt Maggie Thatcher die. Die hat es zu sagen, die Königin nicht. Und nun sagt er, so ist das mit Jesus. Dem wird alle Ehre gegeben. Dem werden Lieder gesungen. In unseren Kirchen heißt es oft der Anfang, in Jesu Namen, Amen. Dann geht's los. Wird vielleicht über Umwelt gesprochen. Aber er wird erst einmal genannt. Und so sagt er, steht Jesus ganz oben. Aber zu sagen, hat er bitter wenig. Und da müssen wir uns auch mal fragen, wie sieht das denn bei uns aus? Nehmen wir ihn wirklich ernst? Denken wir einmal an sein Wort, liebet eure Feinde. Ich selber habe herausgefunden, man muss einen Feind haben, einen, der einem das Leben schwer macht, um zu verstehen, wie schwer dies Wort ist. Wenn man mit keinem Feindschaft hat, dann kann man sagen, ja, Feinde alle lieben, schöne Sache. Dann das Weitere. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Da ist keiner, der nicht etwas nach dem Reiche Gottes trachtet. Aber zuerst, das ist Gottes Forderung. Oder gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das sind Jesu Forderungen. Wie wenig werden die erfüllt? Und da sehen wir, in den meisten Gemeinden kann man tatsächlich sagen, hat Jesus die Stelle eines Königs in der konstitutionellen Monarchie. Mehr nicht. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich denn aufhören, für mein Ich zu kämpfen? Ich kann nicht einfach sagen, habe ich eingesehen, ist falsch, mag ich nicht mehr. Das geht gar nicht. Paulus schreibt, Epheser 5, 29, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Das ist einfach etwas Natürliches. Wir können nicht sagen, ich will nicht mehr für mich eintreten, es sei denn, dass ich sagen kann, Christus lebt in mir. Ich muss erst das andere Ufer erreicht haben. Vorher kann ich mich nicht aufgeben. Ich muss zu dem Besseren gelangt sein, ehe ich das Alte aufgebe. Der berühmte Satz, wir wollen das alte Hemd nicht wegwerfen, ehe wir das neue haben, nicht wahr? Und ich muss die Verbindung zum Herrn haben. Vorher werde ich niemals aufhören, für mich selber zu kämpfen. Meine Selbstständigkeit, die kann ich nur lassen, wenn ich ehrlich sagen kann, Christus lebt in mir. Unser Herr hat nichts so sehr bekämpft, wie die Ich-Sucht. Überlegen wir einmal, mit wem er am härtesten gesprochen hat. Ich möchte meinen, das war Nikodemus. Und Nikodemus ist sehr freundlich zum Herrn gekommen. Nikodemus war doch so etwas wie ein Professor der Theologie. Und der Herr Jesus war doch für die meisten ein Wanderprediger. Und jetzt kommt der Professor der Theologie und sagt, Rabbi, der muss mal vorher, red ihn mit Rabbi an. Aber mehr, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. War doch wunderbar. Und der Herr Jesus fasst ihn ganz kurz. Er greift auf sein Wort zurück, es sei denn, und sagt ihm, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Den hat er ganz kurz gefasst. Unser Herr hat die Stolzen immer kurz gefasst. Und er nimmt es uns übel, wenn wir Ehre untereinander suchen. Da ist dieses wichtige Wort aus Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, aber die Ehre, die vor Gott allein gilt, nicht sucht? Es heißt nicht, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt. Das wird oft so aufgefasst. Nein, der schwere Vorwurf ist, dass wir die Ehre, die Gott gibt, nicht suchen. Und der kleine Zusatz, wie könnt ihr glauben, die Ehre voneinander nehmt? Der steht meiner Ansicht nach nur da, weil der Herr sagen will, ihr seid ja immer hinter der Ehre her. Die eigene sucht ihr dauernd. Ihr wollt Ehre, nur seid ihr noch nicht so weit gekommen, dass ihr die Ehre sucht, die vor Gott gilt. Paulus, der war da angekommen. Eines der herrlichsten Worte steht in Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Haben wir einmal daran gedacht, wie viel Paulus sich hätte rühmen können? Stellen wir mal vor, der käme hier rein und würde sagen, hat hier einer schon welche zum Herrn geführt? Du? 10? Du? 15? Alles Kleinigkeiten. Oder er würde sagen, hat ja schon jemand was um Jesu Willen gelitten? So, die haben das schon mal eingesperrt. Wie lange denn? Eine ganze Woche. Und das erwähnst du? Also Paulus hätte sich rühmen können. Und der sagt, von mir sei es ferne, mich zu rühmen. Warum denn? Weil er was Besseres hatte. Jeder rühmt sich des Besten, was er hatte. Keiner, der seinen Doktor ihn gemacht hat, wird sagen, ich habe damals die mittlere Reife gemacht. Wird er nie sagen. Jeder rühmt sich des Besten, was er hat. Und Paulus sagt, ich mich der Welt rühmen? Nein. Alles dahin. Ich rühme mich Jesu Christi. Ihm war bewusst, dass Gott ihn liebte. Oh, ich wollte, ich könnte das auch mehr erkennen. Dass der ganz Große da oben mich liebt. In dem Umfang, in dem wir das verstehen, in dem Umfang werden wir andere Menschen. Paulus, der konnte nun den Leuten eine Antwort geben. Ich glaube, da wird mancher nicht mehr geschlafen haben, wenn er das gehört hatte. Da waren zum Beispiel die in Korinth. Die sagten, ich bin des Paulus, ich des Kephas, ich des Apollos. Die haben sich jeder einen ausgesucht. Und jetzt hat er ihnen darauf geantwortet. Und die Antwort steht in 1. Korinther 3, Vers 21. 1. Korinther 3, Vers 21. Beachten wir, was er ihrem Paulus Apollos entgegenhält. Ganz andere Dinge, viel, viel größer. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Er zeigt ihnen damit, wie erbärmlich sie waren in ihrem Kampf, vorne anzustehen. Er zeigt ihnen, dass sie überhaupt nichts verstanden haben von dem Reichtum, den Gott ihnen gegeben hatte. Sonst hätten sie nicht mehr hinter einem Apostel herspringen können. Und die große Frage an uns ist doch, wie weit habe ich die Botschaft des Evangeliums verstanden? Ich will euch einmal an drei Verse erinnern, aus Johannes 1, in dem einen Kapitel stehen die. Und versuchen wir einmal, die drei in eine Reihe zu bringen. Da heißt es zuerst, im Anfang war das Wort, damit ist der Herr Jesus gemeint. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Da wird uns der Herr in seiner wunderbaren Größe gezeigt, durch ihn, wie es auch in Kolosse 1 heißt, hat Gott alles geschaffen. Dann kommt der berühmte Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jetzt geht es um, dass wir das verstehen, der als Mensch hier herumging, das war der, von dem gesagt wurde, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der wurde Fleisch. Und dann der dritte Satz. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Diese Kette, die müssen wir einmal sehen. Der ganz Große wurde Mensch und wurde dann das Lamm. Das heißt doch das Opferlamm Gottes. Das Opferlamm, das die Sünde wegnahm. Paulus, der hatte das erfasst. Und wie der einmal vor Festus, er war Untersuchungsgefangener in Caesarea, so recht loslegt, da sagt Festus, Paulus, du rasest. Und Paulus gibt ihm eine herrliche Antwort. Ich rase nicht, vortrefflichster Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Aber ich meine, ein Christ, der müsste in seiner Freude über den Herrn auch schon mal rasen können. Ich habe vor einiger Zeit etwas von Ralph Schellis gelesen. Werden nur wenige von euch kennen. Ein Amerikaner, der fast sein ganzes Leben in Frankreich verbracht hat. Ein treuer Jünger Jesu, der auch viele wertvolle Bücher geschrieben hat. Und er schreibt in einem, kurz nachdem ich zum Glauben kam, habe ich mich leidenschaftlich in Gott verliebt. Ist das nicht was Herrliches? Überlegen wir einmal, was wir alle lieben. Wo so viel unsinnig war. Und Paulus oder Schellis hat sich leidenschaftlich in Gott verliebt. Das sollten wir tun. Und das ist sogar, was von uns gefordert wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstande. Und stattdessen leben die meisten Christen sich selbst und ein jeder geht seinen eigenen Weg. Wenn es so wäre, wie Gott es haben will, dann würden wir alle vom Heiligen Geist geleitet. Und das ist so selten der Fall. Darum gibt es ja so viel Uneinigkeit und darum gibt es so viele verschiedene Gemeinden und Gruppen. Die suchen alle sich selbst, die wollen alle irgendwo oben stehen. Und im christlichen Raum gibt es eine ganze Menge Plätze, oben zu stehen. Kann ich euch sagen. Und da schlagen sich viele um. Wenn sie nur an so einer kleinen Kanzel stehen können und so 100 Leute da haben, die ihnen zuhören, ist schon etwas. Wenn ich da nicht von ab bin, wenn ich nicht weiß, von da oben sieht einer auf mich herab und der zählt, der allein, dann ist alles vertan. Botschmini sagt einmal, es ist unmöglich, Gott zu dienen, solange noch ein Fetzen von Selbstsucht und Ehrgeiz in dir ist. Aber das alles kann ich nur überwinden, wenn ich erkannt habe, wer der Herr Jesus ist und wer Gott ist. Ein Christ soll sich selbst niemandem opfern, keinem Menschen, keiner Weltanschauung, keiner Religion, auch keinem christlichen Werk. Ich würde niemals sagen, ich verschreibe mich hundertprozentig der Zeltmission oder der Rundfunkmission oder der Außenmission. Ich kann mich nur dem Herrn verschreiben, keinem anderen. Wenn ich den erkannt habe und den in dem Umfang, in dem ich ihn erkannt habe, in dem will ich mich selber nicht mehr. Und jeder, der noch für sich selbst kämpft, der zeigt, dass er noch keinen Anschluss gefunden hat an den großen, wunderbaren Herrn. Der kann noch nicht mit Johannes sagen, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dass wir das ehrlich sagen können, das sollte unser Ziel sein. Und vergessen wir nicht, wenn wir es wünschen, der Herr Jesus wünscht es schon lange. Und wenn zwei zusammenkommen möchten, beide, dann müsste es doch was werden. Und das sollte uns viel Mut geben, die Nähe unseres Herrn zu suchen und aufzuhören, für uns selber zu kämpfen. Dann braucht aber niemand zu denken, er ginge ohne Ehre aus. Oh nein, der Herr Jesus hat gesagt, wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Und ich bin überzeugt, wenn Gott anfängt, jemanden zu ehren, das ist ganz etwas anderes, als was Menschen geben können. Und danach sollten wir uns ausstrecken. Dann leben wir unserem Herrn wohlgefällig und das ist doch unser Wunsch.